Christine, bist du schon mal schlafgewandelt?
Nee, weder ich noch meine Zwillingsschwester noch irgendjemand anders in meiner Familie schlafwandelt.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Wir sprechen heute über das Schlafwandeln. Wenn Leute im Schlaf nicht im Bett liegen bleiben, sondern rausgehen, kochen, Dinge tun, von denen sie oft am nächsten Morgen gar nichts mehr wissen.
Wir klären, wie häufig ist es überhaupt? Was sind Ursachen für Somnambulismus? So nennt man nämlich das Schlafwandeln in der Fachsprache. Und wie sollte man reagieren, wenn man jemanden trifft, der schlafwandelt?
Und am Ende unserer Folge natürlich wie immer der gute alte Schlafmythen-Check. Hat sich jetzt so ein bisschen hier bei uns etabliert. Ihr hört's, wir machen hier keinen Einschlaf-Podcast, sondern Überschlafen ist ein Podcast über das Schlafen. Wir sprechen zum Beispiel über Nickerchen, über das Träumen und ich war aber auch bei dir im Schlaflabor, Christine, denn du bist Schlafforscherin an der Uni Basel und du arbeitest da in einem Forschungsschlaflabor.
Ja, und wir machen den Podcast jetzt zu zweit und mit mir macht es Ilka Knigge, das bist du und du bist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin.
Vielen Dank für die Vorstellung. Dann würde ich sagen, Christine, lass uns mal direkt reinspringen. Wann spricht man denn in der Schlafmedizin überhaupt von Schlafwandeln? Mal so als Abgrenzung.
Ja, Schlafwandeln, das gehört zu den sogenannten Parasomnien. Also das ist einfach so ungewöhnliches oder häufig ja auch unerwünschtes Verhalten im Schlaf oder aber auch beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Und Schlafwandeln, dafür gibt es natürlich auch Kriterien, wie für eigentlich alle Störungen. Und bei den Kriterien ist es so, dass es eben ein Zustand mit verändertem Bewusstsein ist. Also man hängt irgendwie so ein bisschen zwischen Schlafen und Wachsein, das vermischt sich. Die betroffene Person, die verlässt das Bett und es findet häufig im ersten Drittel der Nacht statt, denn das geschieht in der Regel aus dem Tiefschlaf. Und da wissen wir ja, eben der Tiefschlaf findet vor allem in der ersten Nachthälfte statt. Und es ist auch ein Zustand, der mit herabgesetztem Bewusstsein einhergeht. Auch verringerter Reaktivität und auch Geschicklichkeit. Also wenn man da so durch die Wohnung manövriert oder so, dann ist es nicht immer so, wie wenn man jetzt das im Wachzustand tun würde. Und oft gibt es auch wenig bis hin zu keiner Erinnerung an das, was da in der Nacht dann passiert.
Ja, genau. Also man reagiert nicht so wirklich, wenn Leute dann das merken, oder? Das beschreiben ja Menschen, die zum Beispiel mit Schlafwandelnden im gleichen Bett schlafen. Dann sprechen die an und die antworten irgendwie nicht oder irgendwie sehr verwirrt oder so. Also das ist ein eindeutiges Kriterium, ja?
Ja, genau. Und es ist auch so, dass die Menschen in dieser Situation dann wirklich auch sehr schwer erweckbar sind. Aber die reagieren eben schon auf die Umwelt. Also die haben auch Sinneseindrücke, mit denen kann man teilweise auch so ein bisschen reden. Man kann dann auch eben versuchen, die zum Beispiel zurück ins Bett zu lotsen. Und das funktioniert dann schon. Also die sind jetzt nicht irgendwie komplett in einer anderen Welt gefangen oder so.
Ich habe gefunden, dass es ja auch dem Schlafwandeln ähnliche Schlafstörungen gibt. Also das ist da immer so die Formulierung. Was bedeutet dem Schlafwandeln ähnlich?
Ja, das Schlafwandeln ist ja so ein Phänomen, wo man eben so ein bisschen zwischen Schlafen und Wachsein hängt. Also nicht richtig aufwacht, aber auch nicht mehr richtig schläft. Und da gibt es eben auch noch andere Varianten. Zum Beispiel gibt es die sogenannte schlafbezogene Essstörung. Das heißt, die Betroffenen, die essen im Schlaf, bereiten auch Mahlzeiten zu. Nicht immer essbar, das ist auch tatsächlich eine Gefahr. Also ich habe gelesen zum Beispiel, die essen dann manchmal Zigaretten mit Butter oder auch Tiernahrung oder so. Und ja, und die sind aber eben auch nicht wach und können sich da auch häufig dann morgen gar nicht mehr dran erinnern und finden aber halt irgendwie die Küche, die sie nicht geputzt haben, vor. Ja. Und es gibt auch das sogenannte schlaftrunkene Erwachen. Da verlassen die Betroffenen nicht das Bett, sondern die Person selbst bleibt so ein bisschen im Mittelpunkt des Verhaltens. Also die streicht zum Beispiel über die Bettwäsche oder kratzt sich irgendwie an der Nase oder so. Aber sie steht halt nicht auf und verlässt das Bett. Und es gibt auch noch etwas, das nennt sich Sexsomnie. Da zeigen die Betroffenen sexuelles Verhalten, während sie aber nicht wach sind, also von Selbstbefriedigung bis hin auch zu sexuellen Handlungen an anderen Personen. Und das ist natürlich auch dann ein Bereich, der potenziell strafrechtlich irgendwie relevant sein kann. Und natürlich auch wahnsinnig belastend ist einfach für die Betroffenen.
Ja, absolut. Ich wollte es gerade sagen. Also wenn man da Sachen macht, die man kann das nicht beeinflussen, man weiß das nicht richtig. Das ist ja für einen selber irgendwie auch keine schöne Situation.
Nee, es ist wirklich ganz schlimm, ja.
In dieser Folge sprechen wir aber erstmal nur um das Schlafwandeln. Das heißt, die anderen dem Schlafwandeln ähnlichen Schlafstörungen, die klammern wir mal aus. Lass uns mal so ein bisschen auf die Zahlen gucken, wie viele Erwachsene schlafwandeln denn? Ich habe 2-4% gefunden, ist das richtig?
Genau, das stimmt. Also bei den Erwachsenen sprechen wir meistens über 2-4%, je nach Studie. Bei Kindern ist es tatsächlich deutlich häufiger. Also da gehen viele Studien von knapp 15% aus. Und da kann man aber auch schon vermuten, dass Schlafwandeln ein Phänomen ist, was auch mit der Entwicklung zu tun hat. Also bei vielen Betroffenen verliert sich das dann in der Entwicklung von der Kindheit bis zum jungen Erwachsenenalter oder zum Erwachsenenalter. Aber bei ungefähr 25% der Betroffenen ist es so, dass wenn die in der Kindheit schlafwandeln, dass das dann auch im Erwachsenenalter noch auftritt. Und in seltenen Fällen kann es auch erst im Erwachsenenalter dann zum ersten Mal auftreten.
Das heißt, wer früher nie geschlafwandelt hat und jetzt heute denkt, oh, oh Gott, mache ich das eigentlich? Der oder die macht es sehr wahrscheinlich eher nicht, ne?
Ja, also da kann man wirklich beruhigen. Das bei den meisten, die wissen das.
Ich finde es super interessant, dass Kinder öfter schlafwandeln. Das hat sicher auch irgendwie was mit der Struktur des Gehirns und so weiter zu tun. Ne? Mhm. Alles entwickelt sich noch. Mhm. Manche Dinge, die im Kindesalter auftreten, sind auch ein bisschen abgefahren. Wir haben Sprachnachrichten bekommen von zwei unserer Hörerinnen, von Caro und von Marie. Die schlafwandeln beide heute noch und die erzählen aber auch, dass es in der Kindheit bei ihnen auf jeden Fall extremer war. Das hier erzählt Marie.
Als ich klein war, war ich im Ferienlager und meine Betreuerin hat mich gesucht. Es war alles offen und ihr ist aufgefallen, dass ich nicht im Zimmer bin. Dann hat sie sich auf Suche begeben, dann saß ich am Ehebett eines Ehepaars und habe mit ihnen gesprochen oder zumindest versucht, mit ihnen zu sprechen. Das war schon sehr unangenehm, sehr gruselig auch.
Und das hier sagt Caro.
Meine Mama hat mir erzählt, dass sie mich als Kind einmal im Flur vorgefunden hat, aktiv schlafwandelnd. Mit offenen Augen allerdings. Und anstatt mich aufzuwecken, hat sie mich wohl umgedreht und einfach wieder Richtung Bett gelotst. Und so habe ich dann meinen Weg zurückgefunden, ohne davon aufzuwachen.
Ganz ehrlich, solche Geschichten aus der Kindheit, ich kenne davon ziemlich viele. Von mir wurde auch mal behauptet, ich hätte damals Schlaf gewandelt. Man weiß aber nicht ganz genau, warum das bei Kindern häufiger vorkommt, oder?
Nee, ganz genau kann man das jetzt nicht sagen, aber es scheint schon sehr wahrscheinlich, dass da auf jeden Fall die Gehirnentwicklung eine Rolle spielt. Das Kindergehirn ist einfach noch nicht ausgereift. Also da läuft vieles noch anders als bei Erwachsenen. Und man muss zum Beispiel auch sagen, Kinder haben mehr Tiefschlaf. Und dadurch haben die natürlich auch mehr Möglichkeiten, Schlaf zu wandeln, weil eben das Schlafwandeln ja aus dem Tiefschlaf heraus passiert. Das sind so zwei mögliche Erklärungsansätze, warum das bei Kindern häufiger ist.
Dann gucken wir doch mal auf erwachsene Menschen. Du behandelst ja auch Menschen im Schlaflabor und du kennst dich natürlich so oder so mit Geschichten aus dem Schlaf aus. Was machen Menschen, die schlafwandeln, denn so in den allerhäufigsten Fällen? Also Klassiker kennt man ja, rausgehen.
Ja, man muss sagen, da gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite. Also was man halt hört, ist so dieses ja in der Wohnung rumlaufen oder vielleicht auch mal das Haus verlassen bis hin zu Autofahren. Und ja, es gibt wirklich auch komplexe Verhaltensweisen, die da auftreten. Aber auch so wie die Caro das jetzt beschrieben hat, das gibt es natürlich auch, dass man einfach irgendwie so ein bisschen in der Wohnung rumläuft oder vielleicht einfach das Bett verlässt, irgendwie was im Zimmer rumkramt und dann aber auch wieder ins Bett geht. Also da gibt es wirklich eine ganze Bandbreite von möglichen Verhaltensweisen.
Man kann sich ja fragen, ob das gefährlich ist für Menschen, die schlafwandeln. Ich glaube, die Antwort ist in manchen Fällen ja. Caro hat uns auch von Unfällen erzählt, die ihr passiert sind.
Ich hatte vor ein paar Wochen einen kleinen Unfall beim Schlafwandeln. Und zwar bin ich von dem Gefühl des Fallens aufgewacht und habe mich dann auf dem Boden sitzend vorgefunden. Mit ziemlichen Schmerzen, die ein paar blaue Flecken gegeben haben. Aber was passiert ist, dass ich eine kleine Stufe habe in meiner Wohnung zwischen Flur und Schlafzimmer und da bin ich wohl drüber gestolpert beim Schlafwandeln und dann hat's mich auf den Boden gelegt. Aber dass ich so stark schlafwandel, habe ich eigentlich eher selten. Also ich kann mich jetzt an das erinnern und in meinem ganzen Leben noch an eine andere Situation. Damals habe ich bei meiner Oma übernachtet als Kind und ich bin wohl morgens gegen die Glasscheibe geschlafwandelt. Und bin dann auch davon aufgewacht, wie ich quasi vor der Glasscheibe dann auf den Boden gefallen bin.
Eine Feinheit, die sie hier sagt, die ist mir sofort aufgefallen. Sie sagt, sie hat wohl vom Fallen geträumt. So, jetzt wissen wir aber, das hast du eben schon gesagt, Schlafwandeln passiert im Tiefschlaf. Und aus einer unserer vorherigen Folgen kann man wissen, dass der REM-Schlaf aber die Schlafphase ist, in der wir am intensivsten träumen. Jetzt musst du das mal ein bisschen aufklären. Schlafwandeln ist nicht Träume ausleben, oder?
Jein. Also zumindest können Patientinnen und Patienten doch wohl mehr oder weniger häufig, bei Erwachsenen häufiger als bei Kindern, berichten von Sinneseindrücken oder auch so von den Gedanken, die sie beim Schlafwandeln hatten. Also da gibt es schon auch eine Erinnerung. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, also ja, wir träumen ja auch in anderen Schlafstadien außer im REM-Schlaf. Da sind die Träume halt besonders intensiv und bizarr. Aber wir träumen auch beispielsweise im Tiefschlaf. Und da sagt man auch wirklich, das sind eher so Denkerträume. Und das passt da vielleicht auch ganz gut. Also man denkt und das Denken beeinflusst dann schon auch die Handlung beim Schlafwandeln. Es ist aber jetzt nicht so ein klassischer Traum, wo man sagt, das ist, da muss man irgendwie kämpfen oder rennt weg, sondern es sind wirklich eher wahrscheinlich dann so Denkerträume.
Was kann das denn sein? Ich kann mir da irgendwie überhaupt nichts drunter vorstellen. Denkerträume.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass solche Denkerträume, dass das eher dann sowas ist, eben, ja, was dann irgendwie zum Beispiel dazu führt, dass man da im Regal irgendwie rumkramt. Also dass man vielleicht was sucht oder irgendwie vielleicht einen Plan hat, den man dann versucht auszuführen. Oder es wird teilweise auch berichtet, dass Patientinnen und Patienten zum Beispiel dann, wenn die eben Auto fahren beim Schlafwandeln, dann wollen die eigentlich ins Büro fahren. Es ist nur halt irgendwie sehr viel früher, als es eigentlich üblich wäre. Also das heißt, es gibt dann schon irgendwie so ein Handlungsplan und da könnte man schon sagen, das ist vielleicht irgendwie traumähnlich, aber es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie gegen den Säbelzahntiger kämpft oder so.
Als ich recherchiert habe für diese Folge, habe ich mir im Netz natürlich so das eine oder andere Video über Schlafwandeln angeschaut und da kommentieren echt viele Leute drunter und jetzt will ich nochmal auf diese Unfälle zurückkommen, die schreiben, dass sie sich zum Beispiel einen Arm gebrochen haben oder die Nase, da hat jemand irgendwie auch geschrieben, dass er gegen eine Scheibe gelaufen ist, glaube ich. Was kann man denn dazu sagen? Sind es Einzelfälle? Weiß man da mehr?
Also was man dazu sagen muss, ist, dass tatsächlich beim Schlafwandeln, das Schlafwandeln an sich ist nichts Schlimmes. Aber dass eben diese Unfallgefahr, also die Gefahr, sich selbst oder vielleicht auch andere zu verletzen, das ist ein Behandlungsgrund und das ist auch so die größte Gefahr beim Schlafwandeln eben. Und ich habe da eine Studie rausgesucht aus Bern in der Schweiz, die, finde ich, da ganz spannende Daten dazu gesammelt haben. Und zwar haben die zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2015 mal alle Fälle in der Notaufnahme, die da gelandet sind, rausgesucht und geschaut, welche davon Verletzungen aufgrund von Schlafwandeln waren. Und die haben eben gefunden, das waren irgendwie 620.000, die waren da in der Notaufnahme, wurden behandelt und 11 Personen hatten eine Verletzung aufgrund von Schlafwandeln und 4 von denen mussten auch stationär im Krankenhaus versorgt werden. Das ist natürlich schon relativ gering.
Das ist ja ganz wenig.
In Bern, also in der Schweiz.
Okay.
Genau. Und wenn man das mal so ein bisschen umrechnet in Prozente, dann also 11 von 620.000, das sind 0,002%. Und jetzt haben wir ja vorher gesagt, Schlafwandeln bei Erwachsenen, das hat so eine Häufigkeit von 2-4%. Und das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Also 2-4%, die schlafwandeln und dann eben diese 0,002%, die in die Notaufnahme kamen, also irgendwie unmittelbar auch eine ärztliche Versorgung brauchten. Das zeigt eher, dass Schlafwandeln wirklich in den meisten Fällen nicht zu schwerwiegenden Verletzungen führt. Aber es ist ein Risiko.
Wie lange geht das eigentlich bei den meisten Leuten so? Weil wenn jetzt zum Beispiel beschrieben wird, okay, jemand geht ins Auto und fährt los, das wird ja wahrscheinlich eine Handlung von, naja, mindestens vielleicht mal 10 Minuten, Viertelstunde sein, je nachdem, ob die Person vielleicht vorm Haus parkt oder nicht. Ist das normal, dass es auch mal länger dauern kann? Ich dachte immer, das sind eher so kürzere Geschichten.
Ja, nee, da hast du total recht. Man findet da zwar recht unterschiedliche Zahlen, aber eigentlich sagt man, länger als so 7-10 Minuten ist eher selten. Also es wird auch berichtet, dass es immer bis zu 40 Minuten dauert, aber länger als 7-10, das scheint eher selten zu sein.
Total krass. Und es ist ja schon auch so, dass die Menschen die Augen aufhaben zum Teil, ne?
Das hat die Caro ja auch beschrieben, dass, und schien irgendwie recht erstaunt, dass sie die Augen offen hatte. Aber die schlafwandelnden Personen, die versuchen sich schon auch zu orientieren in der Wohnung. Und auch eine Strategie ist, wenn man sagt, eine Person schlafwandelt, dass man zum Beispiel so kleine Nachtlichter hat, damit die Personen eben jetzt nicht irgendwie gegen etwas stößt, weil sie das ja mit offenen Augen dann auch sehen und wahrnehmen kann. Auch wenn das nicht bewusst ist, diese Information, die scheint trotzdem eben verarbeitet zu werden.
Ja, ich habe auch jemanden in einem Video gesehen, der hat sich so Glöckchen ans Fenster gehängt, weil er von sich wusste, dass er dazu neigt, die Fenster aufzumachen und er sich dann so sanft zum Aufwachen bringen möchte.
Ja, also das können wir vielleicht nachher auch nochmal besprechen am Ende, wenn wir darüber sprechen, wie man mit einer schlafwandelnden Person umgeht. Ja. Das wird eigentlich eher nicht empfohlen, sondern eigentlich wird dann eher empfohlen, dass man die Fenster eben abschließt.
Apropos Fenster abschließen, da fällt mir eine Geschichte ein von Marie, und zwar über ihren Vater.
Über den kursieren so einige Geschichten. Die wohl bekannteste ist, dass er mich als Säugling auf den Arm genommen hat, im Tiefschlaf, im Schlafwandeln, also er war wirklich weg, wie meine Mutter berichtet hat, und hat mich aus dem Babybett genommen und wollte mit mir aus dem Fenster springen, weil er dachte, dass es brennt. Seitdem haben wir Fenster, die man abschließen kann.
Ich meine, ist halt auch eine Möglichkeit, ne? Dann hast du abschließbare Fenster und dann kann dir das in dem Moment nicht mehr passieren. Und dann ist es ja auch wie so ein kleiner selbstgebauter Schutz vor Unfällen. Ich frage mich an der Stelle, wenn man solche aufwendigen Dinge macht und ihr Vater schien ja in dieser Situation jetzt auch irgendwie ziemlich gestresst, dann stört das doch den normalen Schlaf, oder? Also sind Menschen, die schlafwandeln, dann auch weniger erholt am nächsten Morgen?
Ja, auch dazu gibt es Studien, und erwachsene Schlafwanderinnen und Schlafwandler, also bei Kindern ist es nochmal anders, die berichten wohl nicht selten von einer erheblichen Tagesschläfrigkeit, also dass die wirklich am Tag so eine Einschlafneigung auch haben. Mhm. Und das scheint tatsächlich auch ein Symptom von Schlafwandeln zu sein. Spannend fand ich auch, als ich so Studien gelesen habe dazu, ist, dass der Schlaf in den Nächten, selbst in denen sie nicht schlafwandeln, auch da verändert ist. Also die haben insgesamt einen instabileren Schlaf, wachen häufiger auf, haben so mehr so Weckreaktionen des Gehirns. Und weil das eben aus dem Tiefschlaf heraus passiert, also der Tiefschlaf mir immer unterbrochen wird, und in unserer Schlafstadienfolge haben wir ja auch darüber gesprochen, dass der Tiefschlaf so den inneren Akku auflädt. Und da könnte man vielleicht jetzt hier so das Bild nehmen, dass bei Schlafwandlern immer wieder dieser Stecker gezogen wird, beim Aufladen, weil die eben immer wieder aus dem Tiefschlaf auch aufwachen. Und dadurch ist der Schlaf nicht so erholsam und sie sind in der Konsequenz eben auch am Tag müder.
Gibt es denn eigentlich wissenschaftliche Daten auch dazu, was das sonst noch mit dem Leben macht? Also ich meine, jetzt sagst du schon, dass die Menschen irgendwie schläfriger sind am Tag. Das ist ja eigentlich auch so eine unmittelbare Auswirkung auf den Alltag. Ich habe mich auch gefragt, was macht das mit der Partnerschaft? Weil das ist ja auch für die Person, die daneben schläft, vielleicht nicht so einfach.
Mhm. Also ein Teil der Betroffenen hat sicher einen nicht unerheblichen Leidensdruck, das muss man sagen. Und das sind sicher auch die, die sich dann eher in Behandlung begeben. Beim Schlafwandeln, das haben wir schon besprochen, ist es wirklich so die Verletzungsgefahr. Also auch die Angst, vielleicht jemand anderen zu verletzen oder dass es jemand mitbekommt, ist ja auch peinlich. Das ist sicher das, was da den Leidensdruck ausmacht. Ich würde jetzt denken, dass es andere, dem Schlafwandeln ähnliche Störungen wie eben die Sexsomnie oder auch diese schlafbezogene Essstörung gibt, wo der Leidensdruck vielleicht tatsächlich noch höher ist. Aber es gibt sicher auch einen Teil, der kommt damit relativ gut klar. Wenn man auch die Auslöser beispielsweise kennt, dann kann man auch versuchen, die eben zu reduzieren und darüber die Häufigkeit des Schlafwandelns zu reduzieren. Also es ist nicht so, dass man dem jetzt völlig hilflos ausgeliefert ist, zumindest in den meisten Fällen.
Und diese völligen Extremfälle, die man immer so mitbekommt, das ist natürlich wahrscheinlich dann auch das, was einfach an die Öffentlichkeit gerät. Und man kann schon sagen, ja, okay, die meisten kommen damit gut klar. Ne? Ich weiß nicht, du kennst vielleicht diese Geschichte, das ist so eine aus den 80ern. Da hat ein kanadischer Student, der soll 23 Kilometer weit gefahren sein, so mitten in der Nacht während des Schlafwandelns, und soll dann seine Schwiegermutter umgebracht haben. Also das war auch so irgendwie so ein völlig irrer Fall. Den findet man auch über einem Netz, wenn man irgendwie Schlafwandeln und so Geschichten dazu sucht. Und da sind dann auch Experten befragt worden und ein Gutachten wurde gemacht und so weiter. Er wurde halt freigesprochen, gilt aber als sicher, dass er wirklich diese Frau getötet hat. Das ist so diese eine Geschichte. Und dann gibt es natürlich noch über den Tennisspieler Peter Polanski, das ist auch ein Kanadier, der soll Mexiko, weil er geschlafwandelt hat, im Hotelzimmer aus dem dritten Stock quasi rausgefallen sein. Und also ich sage das jetzt so vorsichtig, ne, weil man ja immer wahrscheinlich am Ende gar nicht sagen kann, haben die Menschen wirklich geschlafwandelt oder nicht? Oder wie sicher kann man sich da sein?
Ja, also ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig zu betonen. Das sind wirklich Extremfälle und da muss man sich jetzt, wenn man schlafwandelt oder die durchschnittliche Schlafwandlerin, der durchschnittliche Schlafwandler ist, dann muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Also die eigene Sicherheit steht da im Vordergrund, aber was die Sicherheit anderer anbelangt, da würde ich mir jetzt irgendwie mal keine Sorgen machen. Was man dazu einfach sagen muss, ist, ja, also man kann natürlich schon auch mit Schlaflaboruntersuchungen herausfinden, ob jemand schlafwandelt oder eine Schlafwandeltendenz hat. Aber ob die Person dann in diesem konkreten Fall auch geschlafwandelt ist, das kann man natürlich nachträglich nie mit Sicherheit sagen. Und da geht es dann um Gutachten. Das sind sicher auch schwierige Fälle juristisch, die da zu lösen sind.
Genau, die aber in dem Fall natürlich so entschieden wurden. Das heißt, ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass da gute Experten befragt wurden und dass man sich so sicher war, wie man halt vor Gericht sich sein konnte. Wir wollen das aber an der Stelle jetzt auch mal nicht weiter bewerten, aber es ist halt ja trotzdem interessant, dass das dann sofort aufploppt und man denkt sofort, oh Gott.
Ja. Genau, gibt aber auch durchaus Fälle, wo es anders entschieden wurde.
Dann lass uns doch mal dazu übergehen, wie Schlafwandeln in der Schlafforschung so gesehen wird. Also wir gehen jetzt mal auf die rein körperliche Ebene. Du hast eben schon gesagt, es ist der Tiefschlaf. Das Gehirn ist irgendwo zwischen wach und schlafend.
Ja, also genau, Schlafwandeln passiert meistens aus dem Tiefschlaf, nicht immer, auch aus dem Schlafstadium 2 kann das erfolgen. Genau,
Aber es ist keine Regel.
Nee, es ist keine Faustregel, aber die Mehrzahl der Fälle, die passiert tatsächlich aus dem Tiefschlaf, genau.
Ah, spannend.
Was eigentlich ja total faszinierend auch ist, ist wirklich, dass das Gehirn sich da in so einem Zwischenzustand befindet. Also das Gehirn erwacht teilweise, aber eben nicht komplett. Und dadurch kommt es zu diesem Mischzustand.
Würdest du deswegen auch von einer Aufwachstörung sprechen? Das hatten wir eben schon kurz angerissen.
Ja, tatsächlich spricht man beim Schlafwandeln, aber auch bei diesen Störungen, die so ein bisschen damit assoziiert sind, über die wir gesprochen haben, von sogenannten Arousal-Störungen. Also das sind Störungen, bei denen eben ein Teil des Gehirns wacher ist als andere Bereiche des Gehirns. Also die Betroffenen sind ja auch nicht komplett wach, also sie haben ein verändertes Bewusstsein. Aber sie schlafen auch nicht komplett, weil sie können ja zum Beispiel noch teilweise mit der Umgebung interagieren oder sich auch in der Umwelt orientieren. Das ist wirklich ein Mischzustand und ja, das beim Aufwachen geht da wohl was schief.
Und jetzt die große Frage, warum schlafwandeln Leute? Lass uns mal so ein bisschen durchgehen. Ich habe mich gefragt, kann es am Körper liegen? Also können Hormone dahinter stecken? Können es die Gene sein? Man spricht ja auch von Schlafwandlerfamilien. Also ich habe gefunden, dass 80% der Schlafwandler eine weitere Person haben in der Familie, die schlafwandelt. Das sagt die Deutsche Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin. Was sagst du?
Genau, also die Gene spielen auf jeden Fall eine große Rolle. Also Personen, die einen Verwandten ersten Grades haben, der oder die schlafwandelt, haben eine 10-mal höhere Wahrscheinlichkeit, eben auch zu schlafwandeln. Das spricht schon sehr für einen genetischen Einfluss. Und auch in Zwillingsstudien findet man eben, dass das Risiko, dass der zweite Zwilling schlafwandelt, größer ist als bei zweieigenen Zwillingen. Also auch das spricht sehr für einen genetischen Einfluss. Und generell kann man darüber hinaus auch sagen, alles, was den Schlaf tiefer macht, aber auch alles, was so die Stabilität des Schlafes potenziell stört, das kann dafür sorgen, bei Menschen eben mit einer entsprechenden Neigung, auch einer genetischen Prädisposition, würden wir sagen, also einer genetischen Voraussetzung, dass es eben zum Schlafwandeln kommt. Und zum Beispiel Hormone können da durchaus eine Rolle spielen. Also wenn man jetzt mal Richtung so prämenstruelles Syndrom denkt, hormonelle Schwankungen im Laufe des Menstruationszyklus bei Frauen, da schläft man ja manchmal nicht so gut oder nicht so stabil. Das könnte einen Einfluss haben. Ja, und zusätzlich zu den Genen gibt es eben auch Faktoren, die bei einer entsprechenden genetischen Voraussetzung dazu führen, dass Schlafwandeln wahrscheinlicher wird. Und das sind einerseits Faktoren, die dazu führen, dass der Schlaf tiefer wird und aber auch Faktoren, die dazu führen, dass der Schlaf instabiler wird. Und da kann es dann eben zu diesem Schlafwandeln kommen.
Das erscheint mir jetzt wie ein Widerspruch, weil eigentlich ist es doch so, dass wir uns immer denken, oh, tiefer Schlaf, das ist super, da können wir den Akku aufladen und das ist erstmal was Gutes. Und dass, wenn wir sehr tief schlafen, es auch nicht so schnell unterbrochen werden kann. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen klarer machen. Also wenn da so zwei Dinge aufeinander kommen, die Person schläft tiefer und der Schlaf könnte eher unterbrochen werden. Warum wird dann Schlafwandeln wahrscheinlicher?
Ja, das scheint erstmal ein Widerspruch zu sein, aber es ist eben so, dass die Personen, die schlafwandeln, die haben eben mehr so Unterbrüche, also so Wegreaktionen des Gehirns aus dem Tiefschlaf, eben auch in Nächten, wo sie gar nicht schlafwandeln. Das heißt, das ist sowas, das könnte man wahrscheinlich auch bei einer Schlaflaboruntersuchung sehen, selbst wenn die Person gar nicht schlafwandelt. Und immer dann eben, wenn diese Wegreaktion des Gehirns auftritt, dann ist potenziell eben auch die Gefahr, dass das in dem Moment zum Schlafwandeln führt, weil die Person halt nicht komplett aufwacht, sondern eben in diesem Schwebezustand hängen bleibt.
Ah, okay, verstehe. Das heißt, wer dann viel Tiefschlaf hat, hat vielleicht mehr dieser potenziellen Aufwachreaktionen, was du jetzt eben so als Unruhefaktoren so ein bisschen auch beschrieben hast. Und dann, wenn man eh schon eine Voraussetzung hat, ist es wahrscheinlicher, dass man schlafwandelt.
Genau, ja.
Ah, okay. Dann lass uns aber trotzdem nochmal auf Faktoren gucken, die vielleicht noch dazukommen. Also da könnte ja sowas sein wie, sagen wir mal, Hormone, Fieber.
Genau, also zum Beispiel Fieber wäre ein Faktor, der den Schlaf eigentlich tiefer macht und darüber dann auch das Schlafwandeln wahrscheinlicher macht. Übrigens auch Schlafmangel. Also deshalb empfiehlt man schlafwandelnden Personen eben auch auf einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus zu achten, um eben nicht in Zustand zu kommen, wo der Körper dann versucht, Schlaf nachzuholen. Und das tut der Körper ja, indem er dann tiefer schläft oder den Tiefschlaf etwas intensiver macht oder auch mehr Tiefschlaf produziert. Ja. Da sind wir wieder genau bei diesem Punkt. Hormone, ja, das kann auch durchaus eine Rolle spielen, gerade bei Frauen eben im Laufe des Menstruationszyklus. Auch da gibt es ja Veränderungen bezüglich des Schlafs. Bei einem prämenstruellen Syndrom beispielsweise ist häufig der Schlaf schlechter und dadurch eben ein bisschen instabiler. Und das sorgt dann wieder dafür, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht wird, dass es zu so einem inkompletten Erwachen kommt. Genau.
Ein Faktor könnte ja zum Beispiel auch noch Stress sein. Caro hat uns auch mal erzählt, wie es bei ihr ist. Also sie erzählt in der Sprachnachricht erst, wie sie merkt, dass sie geschlafwandelt hat, weil sie wacht ja nicht immer auf. Und dann, wann sie das macht.
Manchmal merke ich, dass meine Tür morgens zum Beispiel offen ist, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich sie am Abend zugemacht habe. Oder ich merke, dass ich mich umgedreht habe im Bett, einmal längs rum. Das heißt, mein Kopf ist da, wo die Füße sind und die Füße sind da, wo der Kopf sind. Und meistens passiert das dann, wenn mir heiß ist, wenn mir total heiß ist während der Nacht. Und dann drehe ich mich teilweise sogar mehrmals in der Nacht um. Oder wenn ich super müde bin oder wenn bei mir im Kopf total viel los ist, wenn man einfach die Gedanken nicht abschalten kann.
Sie sagt das auch, ne? Wenn sie super müde ist, also vielleicht ist es dann das, dass sie was nachholen muss und tiefer schläft und dann im Kopf ist viel los. Also Stress ist irgendwie ein Punkt, oder?
Stress ist auf jeden Fall ein Punkt. Stress macht eben auch den Schlaf instabiler. Und auch das mit der Hitze ist spannend, weil das ist zum Beispiel ja auch ein Faktor, der dazu führt, dass der Schlaf ein bisschen instabiler wird. Und genauso zum Beispiel auch so Atemaussetzer in der Nacht würde man auch behandeln oder wenn man so ein bisschen ruhelose Beine hat oder so. Also alles, was irgendwie den Schlaf stören könnte in seiner Kontinuität, also was den Schlaf einfach instabiler macht, da würde man eben ansetzen und versuchen, das zu verhindern, um eben die Häufigkeit des Schlafwandelns zu reduzieren.
Ja, du sagst ja auch immer, man braucht einen kühlen Raum und der Körper muss sich abkühlen, damit man richtig schön tief schlafen kann.
Genau. Also ja, Kälte würde natürlich eher mehr Tiefschlaf fördern.
Nächstes Problem.
Ja, wobei, ich meine, der Körper holt sich natürlich auch so ein bisschen Tiefschlaf. Und da bei der Hitze, da denke ich jetzt eher, dass das vielleicht ein Faktor ist, was eben den Schlaf ein bisschen instabiler macht. Müsste man wahrscheinlich auch individuell schauen, was dann auslösende Faktoren sein können.
Ja, was ist so mit so äußeren Faktoren, ich sag jetzt mal, die kommen eher so vom Lebensstil her, Schichtdienst oder vielleicht, wenn man Alkohol trinkt am Abend oder wenn man auch Beruhigungsmittel nimmt zum Beispiel.
Ja, also beim Schichtdienst ja, auf jeden Fall, denn Schichtdienst führt häufig dann dazu, dass man auch einen Schlafmangel hat. Und da haben wir jetzt schon gelernt, das führt wiederum dazu, dass man tendenziell eher mehr schlafwandelt. Auch Alkohol, weil tendenziell das Erwachen in der Nacht wahrscheinlicher macht. Also Alkohol macht den Schlaf instabiler. Kommt ein bisschen auf die Dosis drauf an, aber ja, kann man schon sagen, dass man, da sollte man vorsichtig sein. Und auch natürlich generell Medikamente, die für mehr Tiefschlaf sorgen oder so die Wegschwelle verändern, auch die können Schlafwandeln wahrscheinlicher machen. Also eben, wie du gesagt hast, manche Beruhigungsmittel, aber auch manche Schlafmittel oder auch so Allergiemittel und aber auch andere Medikamente können das verursachen.
Dann kommen wir mal jetzt an der Stelle dazu, was man tun kann. Ich glaube, darauf warten jetzt so ein bisschen alle, inklusive mir. Wie kann man damit vernünftig umgehen? Zu dir ins Schlaflabor, da kommen doch auch Menschen, die schlafwandeln, oder? Das heißt, du bist hier die Super-Expertin.
Ich arbeite im Forschungsschlaflabor und bei uns, ich weiß gar nicht, ob jemals bei uns
jemand schlafgewandelt
sind.
Ihr habt doch eins auf dem Campus,
genau,
oder?
Wir haben auf dem Campus der Universitären Psychiatrischen Kliniken hier in Basel haben wir auch ein klinisches Schlaflabor und ja, prinzipiell können wir da auch alle Arten von Schlafstörungen diagnostizieren und da kommt sicher auch manchmal jemand, der schlafwandelt oder wo der Verdacht besteht, dass ein Schlafwandeln da sein könnte. Genau.
Übrigens, wenn ihr mal wissen wollt, wie sich das anfühlt und wie das so ist in einem Schlaflabor, ich war bei Christine zu Gast im Forschungsschlaflabor.
Das könnt ihr euch anhören, haben wir eine Folge zu Gast.
Ja, ist ja so, oder? Also, so hat sich das angefühlt. Aber bleiben wir mal dabei, was Menschen mit einem Problem mit ihrem Schlafwandeln tun können. Die können ins klinische Schlaflabor gehen und das untersuchen lassen. Wie lange muss man denn da jetzt schlafen? Weil ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt jemand zu euch kommt und möchte am klinischen Schlaflabor herausfinden, was er oder sie hat, dann wird die Person vielleicht nicht in der allerersten Nacht sofort schlafwandeln. Das heißt, man müsste da wahrscheinlich ein bisschen länger bleiben, oder?
Ja, also oft ist es ja so, dass das Schlafwandeln eben schon in der Kindheit diagnostiziert wurde und dann, oder die Eltern bemerken, das ist, glaube ich, dann relativ eindeutig. Und da ist so ein bisschen die Frage, ob man das dann überhaupt nochmal im Labor dokumentieren müsste.
Ach so, okay.
Man kann natürlich trotzdem eine Schlaflaboruntersuchung machen, wenn man den Verdacht hat, dass da was ist. Und da muss man jetzt sagen, man muss vielleicht auch gar nicht unbedingt das Schlafwandeln dann im Labor dokumentieren, denn sowas eben wie diese wiederholten Weckreaktionen aus dem Tiefschlaf heraus, die ja typisch sind auch in Nächten, wo die Schlafwandlerinnen und Schlafwandler gar nicht schlafwandeln, die würde man eben auch in so einer Schlaflaboruntersuchung sehen und dann zumindest sehen, dass da eine gewisse Voraussetzung vorhanden ist, die ein Schlafwandeln wahrscheinlicher macht. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass man ein mögliches Schlafwandeln dann auch eben unterscheiden kann von anderen Erkrankungen, die ähnliche Symptome machen können. Also sowas wie eine nächtliche Epilepsie.
Ah ja, okay.
Ja, genau. Oder eben auch, dass es sich angesprochen hatte, so Atemaussetzer oder so Beinbewegungen in der Nacht, die eben den Schlaf stören, die würde man da ja auch sehen. Und das sind natürlich Faktoren, die eben Schlafwandeln wahrscheinlicher machen und die könnte man dann auch behandeln. Also ich denke, das macht dann schon Sinn, da eine Schlaflaboruntersuchung zu machen, wenn man den Verdacht hat.
Dann lass uns doch mal den Fall nehmen. Also mal angenommen, ich bin Schlafwandlerin, ich komme ins klinische Schlaflabor und ihr stellt da fest, ja, stimmt, meine Annahme, ich schlafwandel. Wie kann mir dann geholfen werden, wenn mich das belastet?
Also als erstes würden wir natürlich dann besprechen, dass ja, welche Sicherheitsmaßnahmen vielleicht notwendig sind, gerade wenn zum Beispiel beschrieben wurde, dass man rausgeht oder so. Das heißt, man würde mal schauen, wie ist es zum Beispiel in der Wohnung? Gibt es da Dinge, wo man dagegen laufen kann? Man würde schauen, dass du keine irgendwie spitzen Gegenstände irgendwie rumstehen hast oder so, wo du dich verletzen kannst, bis hin zu Fenster abschließen, Autoschlüssel verstecken etc. Also da geht es wirklich einfach um den Selbstschutz. Dann würde man sicher auch schauen, wie kann man eben diese auslösenden Faktoren reduzieren, also Stressmanagement, wie kann ich besser mit Stress umgehen, ist sicher ein Faktor. Und was kann ich auch so auf der Seite der Schlafhygiene machen. Also das ist ja so ein Sammelbegriff von verschiedenen Dingen. Da würde man vielleicht empfehlen, regelmäßige Schlafwachzeiten, um eben nicht in so einen Zustand zu kommen, wo man super, super müde ist und Schlaf nachholen muss.
Also bitte kündigen Sie Ihren Schichtjob. Danke.
Ja, wäre vielleicht tatsächlich dann anzuraten oder zumindest in regelmäßigen Schichten arbeiten, wenn das möglich ist. Oder auch, dass man schaut, dass es eben keine Reize gibt wie Lärm oder Licht oder ja vielleicht auch Schmerzen oder sowas wie Hitze, wie die Caro angesprochen hat, die dann eben so unvollständiges Erwachen fördern können. Ja.
Man macht also so eine Art Mischung aus Leben mit dem Schlafwandeln. Mhm. Und zu gucken, wie kann man das so ein bisschen wegreduzieren, oder?
Ja, genau, ja.
Ich habe gelesen, so ein Nickerchen am Nachmittag, das kann was bringen. Also das ist ja das Interessante. Normalerweise Leuten, die so ein bisschen Probleme mit ihrem Schlaf haben oder auch Insomnie, haben wir zuletzt drüber gesprochen, denen wird das ja nicht empfohlen. Mhm. Aber bei Schlafwandeln schon, weil man den Schlafdruck reduziert.
Also ja, ist theoretisch eine Möglichkeit, weil man eben den Schlafdruck potenziell reduzieren kann. Jetzt haben wir aber auch, das haben wir in unserer Folge zum Powernap auch besprochen, dass so ein kurzes Nickerchen am Nachmittag eigentlich den Schlafdruck nicht reduzieren sollte.
Ach so.
Das ist für mich so ein bisschen die Frage, inwiefern das hilft, wenn das eben den Schlafdruck nicht reduziert. Da müsste man dann tatsächlich ein längeres Nickerchen am Nachmittag eigentlich einbauen.
Also ich höre daraus, du würdest das gar nicht empfehlen.
Ich würde mal empfehlen, das auszuprobieren. Aber ich weiß nicht, wie gut das dann wirklich funktioniert.
Was ist mit Medikamenten? Kann man das Schlafwandeln sozusagen medikamentös unterdrücken?
Man muss sagen, es gibt keine guten klinischen Studien dazu. Da ist auch das Phänomen doch gerade bei Erwachsenen eben einfach zu selten. Und es ist ganz schwierig, da einfach die Studien mit den nötigen Fallzahlen auch durchzuführen. Es gibt kein Medikament, was spezifisch bei Schlafwandeln empfohlen wird. Manche haben sich wohl als hilfreich erwiesen, ist aber tatsächlich wahrscheinlich eher was, was man in extremen Fällen ausprobieren würde. Aber man würde sicher erstmal ansetzen und versuchen, einfach ja einen Weg zu finden, mit dem Schlafwandeln zu leben und das Auftreten zu reduzieren.
Ich höre daraus, es gibt nicht so eine richtige, so eine dauerhafte Heilung, wenn man das so nennen will.
Nee, also die Neigung, die ist sicher einfach dann vorhanden. Da ist ja auch eben eine entsprechende genetische Komponente dabei, die wird man nicht verändern können. Aber was man natürlich versuchen kann, ist einfach so die Auslöser zu reduzieren und darauf zu achten, ja, einfach die Wahrscheinlichkeit von Schlafwandeln zu reduzieren, indem man zum Beispiel den Lebensstil anpasst.
Was mich natürlich die ganze Folge lang schon umtreibt, und jetzt will ich dich das endlich fragen, was machen Menschen, die Schlafwandelnden begegnen? Man soll sie ja nicht wecken, das steht überall, das weiß man eigentlich auch. Woran liegt das?
Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wenn man die weckt, dass dann irgendwie was Schlimmes passiert oder kaputt geht im Körper oder im Kopf oder so.
Das
also die Caro zum Beispiel, die wacht ja auch auf, wenn sie halt dann irgendwie hinfällt oder so. Aber es ist so, dass die Betroffenen einfach in dem Moment total verwirrt sein können und auch manchmal aggressiv, weil sie die Situation halt einfach gar nicht einschätzen können. Und
Das ist eher ein Grund, ein Selbstschutz.
Das ist einfach ein Schutz dann für beide natürlich, auch in der Situation. Dann muss man auch sagen, also wenn man die jetzt aufweckt, dann haben die ja wirklich eine Unterbrechung. Also wir ziehen wieder den Stecker bei dem Akku, den wir eigentlich aufladen wollen und machen es dadurch potenziell noch wahrscheinlicher, dass wieder mehr Schlafwandeln auftritt, weil der Akku ja nicht richtig aufgeladen ist und der Körper dann potenziell auch in der nächsten Nacht versucht, durch mehr Tiefschlaf oder tieferen Tiefschlaf das Ganze wieder zu kompensieren.
Das finde ich super interessant. Das heißt, es passiert jetzt nicht die große Krise in der Person, sondern was passieren kann, ist, okay, die ist sehr verwirrt, ja, also erschließt sich einem ja und man verschlimmert das Problem. Das wusste ich auch noch nicht.
Genau. Und was man eben deshalb empfiehlt, ist einfach zu versuchen, die Person auch wieder ins Bett zu lotsen. Also es hat die Caro ja auch erzählt, dass ihre Mama das, als sie klein war, geschafft hat, sie da wieder irgendwie ins Bett zu lotsen. Und das ist ja, also die können ja auch zum Teil eben mit der Umwelt interagieren und das kann man eigentlich dann ganz schön nutzen, um ja für beide das Ganze zum besseren Erlebnis zu machen, wenn man das so sagen kann.
Jetzt müssen wir am Ende ganz dringend noch über ein typisches Bild von Schlafwandlerinnen und Schlafwandlern sprechen.
Über Schlafen. Mythencheck.
Auf wirklich allen Bildern, wenn man Schlafwandelnde darstellen will, was idiotensicher ist, was jeder checkt, haben die Leute ja so die Arme hochgehoben. Die laufen wie so Zombies durch die Gegend. Das macht kein Mensch, oder?
Nee, Schlafwandelnde bewegen sich völlig normal. Auch durch ihre Umwelt. Die haben die Augen offen und die haben auch nicht unbedingt irgendwie die Arme jetzt so von sich gestreckt oder so.
Was denkst du, woher dieses Bild kommt?
Also ich könnte mir vorstellen, wenn man das irgendwie darstellen möchte, dann muss man das ja von normal bewegen irgendwie unterscheiden können. Vielleicht ist es dadurch so ein bisschen so ein Hilfsmittel. Und vielleicht ist es auch so, also wenn wir uns nachts durch so ein, also wenn wir zum Beispiel nachts mal auf Toilette müssen oder so oder was trinken wollen und aufstehen und das Licht nicht anschalten wollen, dann machen wir das ja häufig, dass wir uns so ein bisschen durch die Wohnung tasten, ne? Also ich mache das zumindest.
Dass man halt nirgendwo gegenläuft, ne? So genau, der Klassiker, du möchtest halt nicht mit dem Kopf zuerst an der Tür ankommen, sondern lieber mit der Hand.
Ja, oder du weißt, wo ungefähr die Kommodenecke ist und deshalb hältst du da mal sicherheitshalber die Hand hin. Genau. Und sonst gibt es blaue Flecken. Und das, denke ich, das führt vielleicht auch dazu, dass Menschen dann so ein bisschen die Vorstellung haben, also Menschen, die schlafwandeln, die müssen ja auch die Arme vor sich herstrecken. Und gerade wenn man dann halt nicht weiß, dass typischerweise die Augen offen haben, dann macht das vielleicht nochmal mehr Sinn.
Wir können an der Stelle also festhalten, Schlafwandelnde bewegen sich nicht wie Zombies. Christine, was nehmen wir daraus mit? Schlafwandeln ist in den meisten Fällen nicht so gefährlich und man kann sich helfen lassen.
Ja, also man kann die Auslöser identifizieren, man kann versuchen, den Lebensstil so zu ändern, dass das Auftreten einfach seltener wird. Aber es ist so, dass das Schlafwandeln an sich nicht gefährlich ist. Man muss einfach ein bisschen aufpassen und sich selbst und vielleicht auch andere vor zum Beispiel Verletzungen schützen.
Und wenn ihr da draußen schlafwandelt, dann seid ihr nicht allein, weil 2-4% der Menschen das tun und man kann damit leben. An der Stelle dürfen wir euch noch einen Podcast empfehlen. Christine, du warst zu Gast bei Dreimal Besser. Das ist ein Podcast von BR24.
Ja, genau. Wir haben über Schlafen natürlich gesprochen.
Natürlich.
Über Melatonin und ja darüber, was man tun kann, um besser zu schlafen.
Dreimal Besser ist ein konstruktiver Infopodcast. Also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr da gerne mal vorbeischauen bei den Kolleginnen und Kollegen vom BR. Ansonsten, wenn ihr an uns noch irgendwelche Wünsche, Verbesserungsvorschläge, Themenvorschläge, etwas in der Art irgendwie habt, dann könnt ihr uns schreiben an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Überschreibt sich mit UE und alles schön zusammen. Und dann würde ich sagen, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.